Während die einen Windräder der Schande abreißen wollen, die anderen aus Klimakommen aussteigen, weil es alles Humbug ist, verstehen die anderen, dass es für funktionierende Energiesysteme Flexibilität und dringend Speicher braucht. Es wird hier sogar vom nahezu kostenlosen Strom gesprochen und irgendwie verstehen schon einige einfach gar nichts mehr. Ich frage nach, wer noch durchblickt. Und ich habe zwei Pioniere hier, die auf jeden Fall durchblicken. Und zwar zwei New Energy Pioniere. Philipp Schröder, New Energy Visionär Nummer 1, trifft heute auf Dr. Andreas Piepenbrink. Und ich bin gespannt, worum es gehen wird und welche Perspektiven und Ansätze wir hören werden. Andreas, du bist neuer Gast sozusagen bei uns, deswegen nur ein Introsatz. Ich glaube, die Szene kennt dich. Man kennt dich als Vernetzer, auch Ökosystemaufbauer, vor allem aber auch als Koryphäe der Energiebranche. Seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, treibst du Elektrifizierung im Haus, aber vor allem auch im Auto mit der Autobatterie. Deswegen bin ich ganz gespannt, was auch deine Reise von eben eher einer Hardware-Perspektive rein in die New-Energy-Perspektive ist. Und ihr werdet zusammen jetzt gleich diskutieren. Ich halte mich zurück deswegen, weil genug Meinung sitzt hier am Tisch. Und es geht eben einmal um, ist Old Solar wirklich dead? Was passiert da gerade, auch gesetzlich? Und könnt ihr wirklich nahezu kostenlosen Strom anbieten? Los geht's. Und Andreas, wir fragen jeden Gast, der neu kommt, was ist deine Energiequelle, um im Thema New Energy zu bleiben?
Meine Energiequelle ist natürlich die Technik, die man braucht, um erneuerbare Energien zu erzeugen und zu speichern. Was mich jeden Tag motiviert, ist die Anzeige in meinem Haus, wie viel erneuerbare Energie über Markt und Speicher tatsächlich in alle Flexibilitäten geht, die ich habe, Autos und Wärmepumpe.
Warum macht dich das Gefühl von autark, Freiheit, stolz? Oder was gibt dir da so eine gute Energie?
Naja, das Gebäude ist ja die Energiewende im Kleinen. Und der private Investor wird dafür benötigt. Und was man selber machen kann, wo man selber investieren kann, das funktioniert auch.
Schön, da werden wir bestimmt noch viel von euch hören. Ich gebe jetzt mich ab mit der letzten Frage in deine Richtung. Und dann würde ich sagen, auf ins Diskussionsfeuer hier. Du arbeitest schon so lange in dieser Branche, treibst und prägst sie und hast ein Zielbild für das Ganze, was für dich eben auch New Energy ist. Und das wäre schön, einmal zu hören, was ist deine große Vision von dieser Energiezukunft? Und was hat sich vielleicht auch verändert jetzt auf deinem Weg der letzten Jahre oder Jahrzehnte? Wenn du uns da mal einen Eindruck gibst und dann Feuer frei für euch beide.
Ja, meine Vision speziell für E3DC wäre halt schon sehr stark an Mitteleuropa orientiert. Wir planen 500.000 Kunden. Das würde ungefähr 1% des deutschen Energieverbrauchs bedeuten. Und ich habe natürlich auch das Ziel, ein perfektes virtuelles Kraftwerk zu betreiben. Auch mit dem Ziel, maximal günstigen Strom für alle Flexibilitäten zu haben.
Das klingt fast nach dir, Philipp.
Das war immer schon so. Das verbindet Andreas und mich, dass wir eine sehr ähnliche Vision haben.
Würdest du sagen, oft sprechen wir ja davon, dass wir die sind, die den günstigsten und saubersten Strom anbieten. Du hast zuletzt auch fast gesagt, wir müssen aufpassen, dass sich nicht Monopole bilden. Wie bewegt sich das jetzt, wenn jemand anders kommt, der von der gleichen Vision spricht?
Naja, erstmal glaube ich, muss man so ein bisschen auch einrahmen für die, die Andreas und mich nicht kennen. Viele werden uns kennen. Also erstmal freue ich mich super, dass du da bist, weil Andreas und ich wir haben gerade überlegt, wie viele Jahre wir uns schon kennen. Es sind auf jeden Fall einige. Mindestens seit 2011 oder 10 so in der Richtung, also mindestens 15 Jahre. Und ich glaube, dass wofür wir ja bei 1,5 Grad Werbung machen, ist vor allem Konzept. Und das Konzept ist, dass man sagt, hey, wenn wir Wind und Solarstrom haben und der ist super günstig und der ist auch super sauber, ey, dann müssen wir natürlich uns diesem Rhythmus anpassen. Und dieses Konzept hat ja niemand gepachtet, auch wenn das auf meiner Seite manchmal so wirken darf. Ja. Und ich glaube, das, was Andreas und mich verbindet, ist, dass wir schon bei den Batterien vor 15 Jahren dieselbe Idee hatten zu sagen und auch Vision, hey, für die Volatilität brauchst du Batterien. Damals haben, unabhängig davon, dass wir auch sehr kritisch gegeneinander sind, weil wir diesen Diskurs haben und auch, glaube ich, beide auf unsere Weise einen guten Blick haben auf das Thema, haben wir erstmal eine Lanze dafür gebrochen, dass Batterien kein Unsinn sind. Und vor 15 Jahren war das noch sehr, sehr kritisch, das Thema. Ne? Also vor 15 Jahren haben die Leute noch gesagt, Batterien, ihr habt nicht alle Latten am Zaun, das wird nie kommen. Und deswegen glaube ich, ist die gute Nachricht, dass E3DC als ein Innovator und 1,5 Grad Werbung machen für ein Konzept, das es so gibt. Und wer dann das Bessere hat, das ist eine andere Diskussion. Entscheidend ist ja erstmal, dass alle raffen, dass es das gibt und dass es die günstigste und sauberste Energie tatsächlich für zu Hause gibt und die kommt von uns oder E3DC. Und das ist erstmal gut. Und wir werden sicherlich noch Möglichkeiten haben, uns zu reiben heute.
Absolut. Und das ist ja auch immer deine Meinung. Es braucht ganz viele in diesem Spiel, dass wir gemeinsam diese Mission vorantreiben. Andreas, wenn ich aber mal die Spitze reinbringen darf, so ab und zu, wenn man deine Postings bei LinkedIn gelesen hat, würdest du so ein bisschen absprechen oder hast vor, würde ich sagen, einigen Monaten abgesprochen, dass 1,5 Grad die Kompetenz hätte, das auch umzusetzen. Jetzt nähert sich das gefühlt bei euch beiden immer mehr an. Was ist gerade auch deine Bewegung in dem Ganzen?
Das tut mir natürlich leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe. Ich möchte es mal positiv formulieren. Also was 1,5 sich sicher für sich verbuchen kann, ist, dass ihr die Ersten wart, die das Thema Flexibilität und die Dimension dieses Themas auch technisch und markttechnisch heruntergebrochen habt. Und ihr habt, glaube ich, als einer der ganz wenigen erkannt, dass New Solar ein notwendiger Baustein ist. Und weil du gerade gefragt hast, Old Solar, es wird es noch geben, aber ohne New Solar ist es nichts wert, weil es eben die Energiewende nicht weiterbringt. Und das Thema Flexibilität, ich glaube nicht, dass das viele Menschen verstanden haben, was das wirklich ist, aber das ist das neue Normal, weil nur so kann ich die Energiewende wirklich auf die prozentualen Nutzungsgrade bringen für alle flexiblen Lasten, die ja die Energiewende ausmachen.
Ja, vielleicht bleiben wir da auch nochmal, weil du hast gerade was Spannendes gesagt. Flexibilität, versteht das überhaupt jeder? Jetzt ist mir gerade auch aufgefallen, schön war eine Dynamik vor kurzem auch von euch beiden auf LinkedIn zum Spiegelartikel, wo es auch um das Solarproblem geht, nämlich genau, irgendwie ist der Boom von Solar nicht schädlich fürs ganze System. Da habt ihr euch beide auch positioniert mit einer sehr ähnlichen Meinung. Und irgendwie war deutlich, auch in euren Aussagen, dass selbst so ein Reporter vielleicht gar nicht versteht, was dahinter steckt. Wollt ihr nochmal Flexibilität greifen und versuchen zu erklären?
Ich denke, das ist ein bisschen so wie, es erinnert mich an die Batterie und auch an die Solardiskussion ganz am Anfang. Am Anfang haben die Leute gesagt, Solarzellen sind für Satelliten entwickelt worden. Was soll das? Das ist super teuer, das sieht komisch aus, das kann doch gar nichts werden. Und steht da Tropfen, hüllt den Stein. Man muss immer wieder drüber sprechen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Flexibilität einfacher zu erklären ist als Photovoltaik. Ich glaube auch, dass Flexibilität einfacher zu erklären ist als Batterien und Elektromobilität, weil jedes Kind, zum Beispiel die Kinder in Dänemark, ja, gerade in Kopenhagen einen Showroom aufgemacht, die wissen schon, es gibt die Wetternachrichten und zu den Wetternachrichten gibt es Preisnachrichten. Ganz normal im täglichen Fernsehen. Und die verstehen so, Papi, heute weht viel Wind, der Strompreis ist niedrig. Und das ist Flexibilität. Das heißt, dass eben, wenn es viel Strom gibt und der günstig ist, dass sich das nach dem Wetter, nach Mutter Natur ausrichtet, das macht jede Sonnenblume so. Das machen wir bei der Dachausrichtung. Das heißt, dass eine Solarzelle ja so ausgerichtet wird, dass sie möglichst viel Sonnenlicht ernten kann. Und beim Wind macht man das auch. Die Turbine folgt der Windrichtung. Und was wir jetzt machen müssen, ist, diese Flexibilität ins Netz zu bringen. Und da stoßen wir halt auf Inflexibilität, weil man bis jetzt immer nur statisch gedacht hat. Keine Preissignale, keine flexiblen Netzentgelte, keine Zähler, die das abbilden können, aber auch keine Energieversorger, die ein Interesse daran haben, das umzusetzen. Und deswegen bin ich auch dankbar für Andreas, weil Andreas ist auf seine Art immer auch einer der Menschen gewesen, die mit der Lanze nach vorne marschiert sind und auch eine Lanze gebrochen haben für das Thema. Ne? Und genau das müssen wir jetzt wieder tun. Trotzdem bin ich guter Dinge. Also ich kann das gerade jüngeren Leuten oder auch, keine Ahnung, meiner Schwiegermama viel einfacher erklären. Flexibilität kann ich viel einfacher erklären als die ganze andere Technik. Ne? Und insofern bin ich da guter Dinge. Und wir sehen es ja auch an der ENWG-Novelle. Es gibt eigentlich niemanden, der ein Argument dagegen hat, weil es einfach so logisch ist. So. Und die Magnitude, also die Größenordnung dessen, was das verändern wird, ist trotzdem sehr hoch und es wird die Karten neu mischen und auf dem Weg werden immer wieder Spieler versuchen, auch diese Karten in ihre Richtung zu verändern. Wir werden das versuchen und andere werden das auch versuchen. Aber ich glaube, Flexibilität kriegt man nicht mehr weg. Dafür gibt es viel zu viel erneuerbare Leistungen und das ist auch gut so.
Ja. Andreas, du hast auch mal geschrieben, Flexibilität ist eine Asset-Klasse. Und jetzt ist gerade schon das Stichwort auch gefallen, ENGW-Novelle. Was ist deine Perspektive gerade darauf? Bist du positiv gestimmt? Hättest du dir mehr gewünscht? Vielleicht ordnest du mal ein.
Mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten. Aber nochmal auf die Flexibilität selbst. Flexibilität ist ja auch eine Möglichkeit, ich sage jetzt mal, zentral gesammelten erneuerbaren Strom wieder dezentral zu verteilen. Und das ist ja eine Notwendigkeit, denn abhängig vom Wetter und von der Volatilität habe ich einfach im Strommarkt, wo ja 50% getradet wird, die Möglichkeit, am Markt auch Haushalte davon profitieren zu lassen. Also ist es auch ein Ausgleichsmechanismus. Und ich habe eine zweite Flexibilität, sodass ich halt die Speicher, also Autos oder auch thermische Speicher wie Wärmepumpen oder auch Stromspeicher, sozusagen als Assets mit diesem Mechanismus beladen kann. Und da das einfach energetisch ein ganz klarer Mechanismus ist, ich sag mal, faktisch ist es so, dass von den 50% vielleicht 10% aktuell variabel ist im Markt. Also haben wir schon 5% absolute Flexibilität im deutschen Strommarkt, Tendenz steigend. Und mit mehr Elektroautos und mehr Wärmepumpen ist das tatsächlich eine Assetklasse. Darüber braucht man gar nicht spekulieren. Und ich glaube, Philipp hat von Finanzen, versteht er mehr als ich. Wenn man das im,
sag das nicht unserem CFO.
Ja. Na doch, doch. Aber wenn man das im Finanzbereich erklären würde, den Mechanismus, der ist im weitesten Sinne deterministisch, ja, und die Verteilungsmechanismen von Flexibilität sind nachvollziehbar. Von daher ist es für mich als Nicht-Finanzer eine Asset-Klasse, so wie, blödes Beispiel, nicht wie Bitcoin, weil Bitcoin ist ja spekulativ.
Es hat einfach einen Wert, ne? So, und das Interessante auch an der Mikroflexibilität ist, dass wir eigentlich nur nicht an sie rankommen, weil sie regulatorisch verbaut ist.
Erklär das nochmal für die, die Mikroflexibilität nicht kennen.
Also die kleine Flexibilität, zum Beispiel von einer Wärmepumpe, von einer Batterie, die es schon gibt. Es gibt 1,5 Millionen Batterien oder sogar mehr in Deutschland. Aber auch das intelligente Zu- und Abschalten von der Erzeugung der Solaranlage und des E-Autos, noch ein schlafender Gigant, wo E3DC jetzt auch mit dem bidirektionalen Laden voranschreitet, die sind noch nicht urbar gemacht. Das heißt, Flexibilität hat einen Wert. Und die Frage ist ja, wer kann Flexibilität abbilden? Momentan versuchen das viele große Batterien, also werden ganz viele Parks angemeldet und die sind scheinbar gerade so the thing. Aber tatsächlich werden die ein Problem bekommen, wenn die Mikroflexibilität, also die kleinen Anlagen, in Masse befreit werden. Weil die sind schon da und die kosten dann nichts. Das heißt, die Kosten für die Flexibilität, also was kostet es eigentlich, ein existierendes E-Auto urbar zu machen, sind Software. Während ich einen Batteriepark komplett bauen muss und die CapEx, das sind die Kapitalkosten für die Asset, die muss ich refinanzieren. Das heißt, die günstigste Form der Flexibilität wird das Verschieben von Lasten sein. Und wenn jetzt diese Blockade, diese Bürokratie-Blockade wegbricht, dann kann das richtig gute Folgen haben für den Strompreis, für alle im Übrigen auch. Und dann haben wir Zugang als Unternehmen, aber die Verbraucher eben auch, zu der günstigsten Form von Flexibilität. Und das, weißt du, finde ich großartig und ist auch eine geile Story, die man erzählen kann.
Wenn ich da mal einhaken darf, das habe ich auch am Anfang nicht erkannt, dass eigentlich nicht die bidirektionale Flexibilität, also das Rückverkaufen von Energien in den Markt der größte Hebel ist, sondern einfach das sozusagen zeitlich verschobene Beziehen von Energie. Und mal ein einfaches Beispiel, wir haben ja pro Jahr ungefähr 500 Gigawattstunden in Elektroautos und das zeigt einfach diese Dimension. Und weil du das zeitlich flexibel machen kannst, ist das ein Asset und du kannst damit sehr viel Geld verdienen, weil in meinem Hirn war immer der Speicher sozusagen B- und Entladung und ich habe mir unter dem virtuellen Kraftwerk vorgestellt, dass ich den Strom zurückverkaufen muss, aber das muss ich gar nicht und es lohnt sich auch gar nicht, weil die Netze das nicht wollen oder weil die Energieversorgung das nicht möchte und das finde ich eigentlich die größte Chance für die Menschheit jetzt, dass man mit sehr einfachem Strombezug eben über, ihr nennt es Heartbeat oder Heartbeat AI, das ist so ein großer Hebel und wenn die Leute das verstehen, dann sind sie, glaube ich, ein bisschen glücklicher.
Ich hätte es nicht besser sagen können und Ausrufezeichen, ja, großes Ausrufezeichen und das ist, glaube ich, auch, da muss man immer aufpassen bei der Technikverliebtheit. Wir haben es ja auch bei Sonnen damals von der anderen Seite gesehen. Dann willst du Batterien verkaufen, du denkst sofort bidirektional, ne? Aber ich glaube, genau das ist es. Jede Last, die ich steuern kann, ist Flexibilität, ne? Und das ist das, was ihr auch macht im Home-Management-Bereich und das sind großartige Nachrichten. Und jetzt sind wir mit der Novelle einen Schritt weiter, dass eben diese verschiebbaren Lasten durch Smart Meter und eben auch durch die Direktvermarktung besser zugänglich werden. Aber da müssen wir auch nochmal, muss ich auch nochmal sagen, da fehlt auch noch einiges. Ne? Also Smart Meter sind immer noch viel zu teuer. Ja. Der Datenaustauschprozess ist viel zu aufwendig. Wir haben 800 Verteilnetzbetreibende. Alle haben unterschiedliche Datensysteme. Kundendaten können nicht sauber übertragen werden und der bürokratische Prozess treibt die Kosten. Und deswegen ist, glaube ich, auch nach der Novelle, ist vor der Novelle. Ich hoffe sehr, dass nach der Wahl eine Bundesregierung die Zeit findet, bei all den Turbulenzen, das nochmal anzugehen. Weil wir sehen das in Schweden, In Schweden gibt es einen digital zentralen Prozess und das reduziert die Kosten des Rollouts, ne? Und momentan gibt es den in Deutschland ebenso nicht. Das macht jeder Verteilnetzbetreibende frei. Und auch die Smart Meter Gateway Administratoren haben unterschiedliche Wege. Und das macht dem, obwohl die Technologie an sich günstig ist, macht es den Prozess teuer. Kunden müssen lange warten. Customer Experience ist katastrophal. Und das ist schade. Und das verbaut wieder den Zugang zu dieser unglaublich günstigen Flexibilität. Und da werden wir weiter drauf rumhämmern und hoffentlich, und das merkt man ja auch, also das sind, müssen eigentlich alle dafür sein, hoffe ich mal, oder?
Naja, ich habe ja, früher war ich auch sehr positiv und vielleicht ein bisschen visionärer unterwegs. Ich muss sagen, Philipp, ich weiß nicht, wie du siehst, das Problem an der Energiewende ist doch, dass die etablierten Player-Konzerne, Energiekonzerne, was zu verlieren haben. Und der wesentliche Punkt ist doch, bei uns ist in Deutschland der Paragraph 14a oder was du gerade genannt hast, warum wollen die Leute denn keine Smart Meter? Die Energiekonzerne oder die Netze möchten das nicht, weil ich dadurch im Energie, in der Energiebelieferung flexibel bin. Ich kann den, das Unbundling nutzen und ich muss meine Netze ausbauen, das kostet Geld. Und ich bin nicht digitalisiert. Das heißt, die Flexibilität ist für die Energiewirtschaft das Elektroauto für die fossile Autowirtschaft. Und ich glaube, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Und die ganzen etablierten Player, selbst wenn sie es wollten, können das Thema nicht adäquat unterstützen. Und das ist ja auch eine Riesenchance letztlich für New Energy Player wie uns. Aber es behindert halt im volkswirtschaftlichen Sinne schon den Klimaschutz, ja.
Sowieso und vor allem auch, und das ist ja so auch mein Fable, Klimaschutz, ich versuche immer Klimaschutz als das, den Seiteneffekt oder den Side-Effekt von der richtigen Energiepolitik zu positionieren, ne? Weil in unseren Zeiten, in denen wir gerade leben, wenn du Klimaschutz sagst zurzeit, ne, drehen sich alle genervt weg, weil die wollen über andere Dinge sprechen, also viele, nicht alle, und ich glaube, da ist mein Lieblingsbeispiel immer Texas. Weil, und das stimmt mich auch weiter positiv, nicht weil ich nur positiv bin, sondern weil man einfach sieht, in einem trumpistisch-republikanischen, seit Dekaden regierten Bundesstaat in den USA, der Drill Baby Drill singt von morgens bis abends, die der größte Exporteur und Importeur von Öl und Gas und allen fossilen Brennstoffen sind innerhalb der USA. Das ist jetzt die Nummer eins bei den Erneuerbaren. Die haben ein flexibilisiertes Netz, die haben Batterien, die haben die höchsten Solarausbauraten und die höchsten Windausbauraten. Und die nennen das Energy Expansion. Und ich glaube, dass wir einen Vorteil haben. Das Verharren in dieser Schizophrenie momentan ist volkswirtschaftlich nicht zu ertragen. Das heißt, ich glaube, dass zumindest wenn die Politik zuhört, wird sie zu einem Ergebnis kommen müssen, und die Republikaner machen das in Texas selbst, dass du nicht zwei Systeme parallel fahren kannst. Das ist volkswirtschaftlich nicht möglich. Wir haben ja nur so hohe Kosten, weil wir nicht flexibel sind und deswegen zwei Kraftwerksparks parallel betreiben müssen. Die Fossilen haben zu wenig Betriebsstunden, sind dadurch nicht mehr profitabel, weil die Erneuerbaren reindrücken. Die Erneuerbaren brauchen Subventionierung, weil den Strom keiner braucht, wenn er überproduziert. Ja. So, und wenn du das beibehältst, du wirst da irgendwann brechen. Aus meiner Sicht, volkswirtschaftlich, es wird zu teuer. Der Netzausbau wird zu teuer. Und deswegen bleibe ich positiv, weil wer die Kostenwende will, der kommt an der Flexibilisierung nicht vorbei. Und natürlich möchte ich auch positiv sein, beziehungsweise ich werde auch weiter und wir werden weiter mit anderen zusammen das einfordern, weil es ist das einzig Richtige. Und da ist Texas, da ist China ein gutes Vorbild, da können wir von Texas und von China lernen, und es hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern einfach mit Technik. Und insofern gebe ich dir trotzdem recht, dass gerade die Verbände, die diese 800 Verteilnetzbetreibenden vertreten, dass die leider sehr gut vernetzt sind in die Parteien, weil natürlich die Aufsichtsräte und Vorstände oft auch Parteimitgliedschaften haben. Ja, und das werden wir einfach weiter ansprechen und Druck machen. Und hoffentlich wird sich das verändern. Eine Sache, glaube ich, die mich noch positiv stimmt, ist tatsächlich Leo von E.ON, der CEO, dass die verstanden haben, dass das, was jetzt da auf dem Tisch liegt, für sie, wenn es nicht noch verbessert wird, zu teuer wird. Das heißt, selbst sie haben eigentlich kein Incentive, was zu machen, aber die jetzige Lage ist auch zu teuer. Den Kundenaufwand, den die haben als Verteilnetzbetreiber, der ist so hoch, da sind so viele Anfragen, auch sie werden irgendwann, wenn wir weiter gemeinsam Druck machen, kein Interesse mehr daran haben, dass dysfunktionale Prozesse ihre Kosten treiben. Das hoffe ich.
Das hoffe ich auch. Ich glaube das auch. Leo Birnbaum ist ja ein sehr kluger Mensch.
Ist er.
Aber trotzdem, Philipp, ist die Digitalisierung und die Innovationswilligkeit und die Veränderungswilligkeit in Deutschland ja Stand heute gefühlt nicht die höchste. Und ich musste halt in den vergangenen 15 Jahren auch lernen, dass gewisse Dinge langsamer gehen. Die gute Nachricht ist, Flexibilität wird gehen. Also für unsere Unternehmen ist das sicher unkritisch, ja. Aber du hast ja gerade ein bisschen weitergedacht in der Gesellschaft und für die Welt. Da ist es schon nötig, dass Leute auch sehen, welche Trends nachhaltig sind und sich nicht an, ja, sag ich mal, protektionistischen Strukturen festhalten. Ne? Ist natürlich leicht gesagt, aber gerade die föderale Netzwirtschaft in Deutschland ist schon ein großes Problem. Ja? Die VKUs und die Städte, alle haben was zu verlieren. Und es wird halt in dem Spiel nicht nur Gewinner geben. Und das, sei es Gaskraftwerke, die muss einer bauen. Und meine Meinung ist auch, man braucht viel mehr privatwirtschaftliches Engagement in der Energiewende. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Ne? Warum soll die eine RWE bauen, die Gaskraftwerke? Müsste gar nicht sein. Könnten auch private Investoren bauen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Ne? Und was du gesagt hast, stimmt. Aber es ist natürlich ein hoher Anspruch zu sagen, man fährt den fossilen Backup-Park so weit zurück aufs Minimum. Deshalb braucht man ja trotzdem noch ein Minimum, selbst wenn man es über Demand-Side-Management und Speicher maximal ergänzt. Ja. Und da die Vorstellungskraft der Leute nicht ausreicht und offensichtlich die Politik nicht im Thema scheint, wird es auf jeden Fall eine Challenge bleiben.
Den Gedanken finde ich spannend zu sagen, also wir sehen es bei Batterieparks gerade, wir haben es bei Freiflächensolar gesehen, bei Windkraft auch, dass Projektierer einfach kommen, also private Investoren und Projektierer und man dieses Feld nicht Energiekonzernen überlassen hat. Und ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Hätte man Energiekonzernen das überlassen, wären wir heute nicht da, wo wir sind in der Erzeugungsseite. Und da hast du recht und ich hoffe auch, dass das immer mehr verstehen, insbesondere der Bau von Gaskraftwerken, das muss für Projektierer Sinn machen und nicht, weil die Energiekonzerne haben ja immer die höchste Kostenstruktur, ne? Das wissen wir ja. Also wir wissen, wenn man einen Energiekonzern, einen großen, das soll kein Angriff sein, die haben einfach Strukturen, die ihnen das aufzwingen, ne? Aber wenn man jetzt einer RWE oder einem E.ON, ohne denen zu nahe zu treten, in der Konzernstruktur sagt, projektiere, dann werden die das nicht zum allerbesten Preis können. Und das finde ich einen guten Punkt. Gerade bei Gaskraftwerken, gerade bei der Grundlast, wäre der Wettbewerb mit den Projektierern, die wir im Übrigen jetzt schon im Windbereich haben, die wir im Solarbereich haben, die wir im Batteriebereich haben, dort müsste mehr Wettbewerb rein. Ne?
Und für den Steuerzahler wäre es am Ende des Tages angenehmer.
Absolut. Absolut. Zumindest könnte man sogar co-investieren, ja. Und das ist ja auch, warum, das ist aber, glaube ich, auch das ist der Kern, glaube ich, des Gedankens. Die Frage ist, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung oftmals für Konzernstrukturen, die noch da sind, ne? Insbesondere beim Ausbau. Und das fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten. Und natürlich ist das für die Konzerne keine gute Position. Punkt.
Muss man erstmal sagen, und die Frage ist hochgradig spannend, die ihr hier gerade aufgemacht habt, nämlich wer profitiert eigentlich oder wo ist denn vielleicht der Schmerz der Veränderung auch, weil auch nicht alle die Gewinner sein werden, habt ihr gerade spannend nochmal diskutiert. Jetzt habt ihr ja andere Ansätze in dem Setup gewählt. Andreas, du bist selber eigentlich kommend, ihr habt gerade die Konzernstruktur genannt, kommend vom Konzern. Du hast dich immer wieder verändert, rausgebrochen, sozusagen ein bisschen Neues aufgebrochen und hast auch einen anderen Ansatz gewählt. Und du auch nochmal ganz anders, nämlich mit dem VC-Geld in eine schnelle Skalierung auch rein und du baust dir nochmal die Wertschöpfungskette komplett selbst. Wollen wir da nochmal drüber sprechen und du vielleicht nimmst uns auch mal mit, was war das vielleicht auch immer wieder eine Energie für dich zu sagen, oh, in der Struktur kann ich nicht bleiben, ich muss da raus. Deine Reise ist besonders spannend, angefangen beim großen Automobilkonzern.
Ja, meine Reise ist eigentlich recht einfach. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht.
Das ist schon mal gute Voraussetzung.
Aber irgendwann in der Automobilkrise 2008 habe ich mich halt sehr stark für Elektroautos interessiert und war da ein bisschen allein auf weiter Flur. Und dann merkt man irgendwann, dass man eine Gelegenheit nutzen muss und ist aber nicht zu empfehlen, sozusagen so als Corporate Officer einfach nochmal durchzustarten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist gering, aber ich habe es geschafft und bereue auch nichts, aber...
Aber du kennst den Preis, den Unternehmertum hat.
Ja, der Preis ist hoch und ich glaube auch, Philipp, du bist auch in der Wirtschaft stark engagiert, auch in der Politik. Ja, Unternehmertum ist, glaube ich, das, was auch für die Energiewende kennzeichnend ist, ne? Weil es gibt ja nur Unternehmer in der Energiewende. Private Hauseigentümer sind ja auch de facto Unternehmer. Ihr seid Unternehmer und ja, das gibt es eben in Deutschland zu wenig, ja, diesen Anspruch an Eigenverantwortung, Unternehmertum und auch mal Dinge zu verändern. Ist schwierig, weil ja die Gesellschaft auf Konsens programmiert ist, ne, und Erhaltung und da den Punkt zu finden, wann man was aufbrechen muss. Ja, so wie das Unbundling zum Beispiel von Netz und Energielieferung, wie es vor, ich glaube, 30 Jahre.
Auf jeden Fall schon lange her. Immer noch nicht wirklich fertig, aber ja.
Ja, und so müsste man halt ein Konzept machen. Ich kann nur sagen, ich habe ein Erlebnis von Robert Habeck, da war ich eingeladen in Berlin. Da war auch die ganze Energie- und Autowirtschaft und die New Energy vertreten. Aber ja, da hat man sich sehr stark zurückgehalten, was man denn machen kann, um Flexibilität zu fördern, ja, weil alle was zu verlieren hatten. Ja? Und die einzigen, die argumentiert haben, war beispielsweise Mobility House. Ja? Die haben sehr stark fürs bidirektionale Laden ins Netz argumentiert. Und ich habe mir hinterher überlegt, Mensch, warum machen die das eigentlich? Weil, wie schon besprochen, diese Flexibilität der Lastverschiebung ist mindestens genauso stark, als dass ich jetzt beim Energiekonzern oder beim Bundestag dafür streiten muss, dass ich jetzt sozusagen rein netzdienlich zurück ins Stromnetz komme. Ja?
Das hat aber auch immer damit zu tun, worin siehst du dein Geschäftsmodell, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Problem gewesen. Also was ist der Kern des Geschäftsmodells, wenn The Mobility House als Verkäufer und Betreiber von Ladeinfrastruktur agiert? Das hatten wir bei Sonnen ja auch. Da haben wir Batterien verkaufen wollen müssen, also weil wir einfach Zahlen schaffen müssen. Dann rückt das ja auch ins Zentrum, ne? Und eine bidirektionale Ladeinfrastruktur aufzubauen, die ist teuer, bringt einen höheren Umsatz. Ja. Deswegen haben wir bei 1,5 Grad auch, und du weißt ja, ich meine, bei Sonnen haben wir genau dieselben Fehler auch gemacht. Das heißt Fehler. Wir haben einfach Fahrtabhängigkeiten als Batteriehersteller. Ja. Und die war erstmal Hauptsache, die Leute kaufen meine Batterie und die Batterie muss größer sein und sie muss eine Alleinstellung haben. Das war der Kerngedanke, auf den du zurückkommen musst, weil du sonst kein Geld verdient hast. Und wir haben ohnehin bei Sonnen nicht besonders gut Geld verdient, weil wir zu viel innoviert haben. Und das, was wir jetzt versucht haben, ist, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Und die Frage ist ja, wie kann man als Unternehmen damit Geld verdienen, dass man einfach Lasten, die eh da sind, verschiebt. Und The Mobility House oder viele können das einfach nicht, da gibt's kein Konzept. Und ich glaube, das war für uns der absolut wichtigste Schritt, dass wir eine Softwaregebühr erheben können, für die wir auch kritisiert werden, auch von dir, was auch fair ist, wo wir sagen, wir möchten dafür bezahlt werden, dass wir die Flexibilität managen, weil wir dann wegrücken können von dem Konzept, wir benutzen die Flexibilität nur, um dir Hardware zu verkaufen. Und da musst du glaubwürdig werden, weil ansonsten, das sieht man ja jetzt, jeder Provider wird versuchen, Flexibilität zu nutzen, um sein Kernprodukt zu verkaufen. Und für mich war es essentiell, 1,5 Grad so aufzustellen, auch jetzt mit der Happy GmbH als Zentrale dafür, die nur Softwaregeschäft hat und leider auch noch nicht profitabel ist, deshalb, und zu sagen, wie kann diese Dienstleistung, die so wertig ist und die an die Flexibilität rankommt, wie können wir die profitabel machen, wie können wir da Softwaregebühren auch erheben? Wir sind die Ersten, die das machen. Ganz Europa, Tibber, Octopus, Enpal, wie sie alle heißen, keiner von denen kriegt Softwaregebühr dafür. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil unsere Kundinnen und Kunden dann verstehen, aha, da gibt es eine Wertschaffung und die ist wichtig. Ja.
Ist ein super Punkt. Du sprichst ja im Prinzip an, dass man mit reinen Services und Software schwer Geld verdient und aber die Balance aus Asset-Verkauf oder Installation plus die Services ist halt der goldene Weg und da seid ihr Vorreiter. Das ist absolut, das hast du als Erster erkannt, meiner Meinung nach. Und es ist auch so, diese monatliche Gebühr ist ja letztlich Makulatur, weil du könntest es genauso gut auf Einmalkosten umlegen. Und dann hätte der Kunde halt, muss er halt für 10 Jahre die monatlichen Gebühren zahlen. So funktionieren ja die Modelle. Und ich glaube auch, dass letztlich die Geschichte Markt und Flexibilität macht dich zum Energieversorger im Service, ob du es willst oder nicht. Richtig. Und es gibt keinen Weg, das nicht zu machen, außer im Old Solar stecken zu bleiben und einfach, das ist wie ein Auto ohne Navigationssystem, ja, kann man machen. Aber man kann nicht weit fahren damit. Oder man sollte eine Landkarte haben oder man wird auf jeden Fall...
Und eine Taschenlampe.
Oder eine Taschenlampe. Da ist schon was dran. Und
Aber das ist auch der Grund, warum wir es auch voll integriert machen, ne? Weil du genau diesen Punkt, du, ohne Bilanzkreismanagement hast du keine volle Ownership über Flexibilität. Ohne den Smart Meter auch nicht, ne? Und wenn du das debundelst, ist es für den Kunden halt eine absolute Katastrophe noch im Prozess. Es ist ohnehin schon schwer, auch für uns, das alles abzubilden. Aber in dem, ohne Bundling sehen wir keinen Weg dadurch, ne? Und vielleicht nochmal eine Lanze für den Softwareumsatz. Das Problem wird sein, und das sehen wir an den Kosten, dass die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur mit Serverkosten, die man dahinter hat, wenn man nur Hardware verkauft, einen incentivieren, es irgendwann abzuschalten. Wenn wir jetzt, also wenn wir unsere Kosten angucken für die Native-App vorne, wenn wir unsere Kosten angucken für die Serverinfrastruktur, wenn wir unsere Kosten in der Entwicklung nehmen für ständige Firmware-Updates mit den Herstellern, das muss ja alles maintained werden, damit es weiterläuft, dann ist der Punkt der, wenn ich jetzt keinen wiederkehrenden Umsatz dafür habe, dann ist das Einfachste, was ich machen kann, nach 2 Jahren oder 3 Jahren, einfach diesen Service zu beenden, ja, oder ihn krass hochzupreisen. Das heißt, ich glaube, das ist auch wichtig, wir sehen keinen Weg. Du brauchst dezidiert Geld vom Kunden, um die Kosten, die dahinter stehen, auch abzudecken. Und die spielen gar keine Rolle, weil der Mehrwert ist so viel höher. Nur es ist nicht, also es ist einfach, wir haben das bei Sonnen auch gesehen, es war für uns eigentlich wirtschaftlich intelligenter, die Plattformen abzuschalten nach 2-3 Jahren, weil die Deckungsbeiträge zu gering waren. Insbesondere, wenn du kein Volumen hast. Ja.
Philipp, ich glaube, das kann ich voll unterschreiben. Ich glaube sogar, es ist noch besser, als du sagst, weil ihr ja viel mehr Gegenwert generiert. Das heißt, das, was du für diesen kleinen Verwaltungsbeitrag, sag ich mal, an Einsparung unterm Strich pro Monat, pro Jahr holst, ist ja das Zehnfache. Und von daher ist es ja
hoffentlich
ein kleiner Credit, den ihr vom Kunden einfordern müsst, damit die Party weitergeht. Und es gibt dazu wirklich keine Alternative, weil ich kann ja nicht Kosten in einem Hardware-Modell langfristig verstecken. Wie soll das gehen?
Genau, und ich glaube auch was anderes ist ja noch, dein Ökosystem wächst ja weiter. Das heißt, wir wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden ein IoT-System haben möchten, was Software-Updatable ist,
ja,
wo auch Fremdhardware irgendwann eine Rolle spielen wird. Und ich kann die Öffnung Richtung Fremdhardware nicht machen, wenn ich nicht den wiederkehrenden Softwareumsatz habe, ja.
Absolut, aber genau das ist ja der zu mastern und auch die Abhängigkeit von Fremdhardware. Selbst wir müssen das langfristig machen, weil, ich will jetzt nicht politisch werden, aber die Innovationskraft und die Hardware ist ja Elektronik und batterielastig komplett in Asien, weil man eben europäisch in der Industriepolitik vollständig versagt hat. Und ich glaube, es ist gar nicht ohne machbar, dass man sich öffnet, ja. Und wie soll das gehen? Ohne. Und am Ende des Tages ist es ja sozusagen, wie Herr Thon von E.ON sagt, Asset under Management plus Dynamik. Aber es ist nicht, wo das Asset herkommt, ist sekundär.
Und fairerweise muss man auch sagen, das habe ich oft schon gesagt, auch zum Beispiel zu Christoph Ostermann schon zu Sonnenzeiten, der Gründer von Sonnen ist, und auch zu anderen, habe ich gesagt, Andreas Piepenbrink in China zur selben Zeit. Das ist sowas, was ich manchmal denke, 1,5 Grad im Silicon Valley. Ich kam im November zurück. Das ist einfach schon auch einfach ein bisschen asozial, weil für dich als Unternehmer, weil es einfach so weh tut, ne? Also ich meine, Sonnen, E3DC waren in Europa und auch teilweise weltweit ganz, 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 ganz vorne. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, die es bei uns im Oldschooler-Bereich auch gibt, dass dann gesagt wird, ja, wir müssen alles deutsch produzieren. Wir haben es ja erlebt, du hast es erlebt, wir haben es erlebt. Wir haben die Konzepte hingestellt, wir haben die Vermarktungskanäle, die ja auch nicht ganz einfach sind mit Installateuren, gemeistert. Und was einfach nicht da war, ist die Industriepolitik, aber auch das Unternehmertum da wirklich reinzuliefern. Ne? So, und E3DC aus meiner Sicht hätte Sungrow werden können, wenn Herr Dr. Piepenbrink in China geboren wäre und exakt dasselbe gemacht hätte. Und das ist etwas, was ich traurig finde und scheiße finde. Warum? Weil es so extrem abschreckt vom Unternehmertum.
Ja.
Weil du eben dir sagen kannst, ein Dr. Piepenbrink in China, geil. Sky's the limit, ne? Aber auch, würde ich mich mit einbeziehen, ein Philipp Schröder in Texas und Kalifornien mit 1,5 Grad, anderer Schnack. Und wir haben, und meine, deine Vita auch, mit Verkäufen, mit der Finanzierungsthematik, die dahinter steckt, dem Schmerz und dem Leid und den, und dann auch zu sagen, verdammt, ich kann gar nicht anders. Es gibt hier in Europa und in Deutschland einfach nicht die Voraussetzungen.
Ja, Philipp, man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Also das ist, es ist richtig. Ich sehe das auch hochkritisch, aber ich kann auch im Dienste der Energiewende kann man nichts anderes machen. Ich meine, wir stellen noch Wechselrichter selbst her, aber wir holen uns auch IP und Software aus China. Das muss sein, weil einfach die Fachkräfte hier nicht mehr ausgebildet werden und der Mindset nicht mehr stimmt.
Ja.
Und Entschuldigung, dass ich jetzt sage, man steht ja auch in der Zeitung, durch den ganzen Bullwhip-Effekt sind ja selbst Firmen wie SMA und Fronius, die immer für mich immer so die letzten Vorbilder der deutschen Wechselrichtertechnik oder österreichischen Wechselrichtertechnik waren, sind ja auch schwer geschädigt. Und es geht einfach nicht ohne. Und noch eine Anekdote von Herbert Dies, habe ich letztes Jahr getroffen. Der hatte ja auch den Plan, noch die letzte PV-Produktion nach Europa zu holen. Und der hat einfach gesagt, nee, es geht nicht, weil kein Skaleneffekt kann die Kostenvorteile von Asien aufwiegen. Und das war's. Und deshalb bin ich ein großer Anhänger von Joint Ventures, um überhaupt noch hier, sage ich mal, etwas Wertschöpfung aufrecht zu erhalten.
Genau, da sind wir bei dem Pessimismus-Thema, da teile ich auch deinen Pessimismus. Also das, die Idee, dass man jetzt irgendjemand sich hinstellen kann und sagen, wir erwecken die alten Zeiten wieder, wir erleben es ja selber, wir sind jetzt als KMU, also als Mittelständler, der jetzt 2500 Mitarbeitende hat. Ich muss sagen, war selten wütender als bei den Rollouts, Bürokratie-Rollouts, die es jetzt auch bei uns gibt. Ne? Wir haben diese ESG-Novelle, die wir erfüllen müssen, wo wir jede Papierrolle dokumentieren müssen. Wir haben den Supply Chain Act. Wir müssen 20.000 Supplier erfassen und dokumentieren. Wir beschäftigen ganze Teams nur damit. Ja. Und das tut wirklich weh. Ne? Und deswegen, vielleicht hört ja irgendeiner zu, der Politiker ist. Wahrscheinlich nicht. Aber führt auf die Gefahr hin, dass es einer ist. Also das geht nicht in der Kombination. Du kannst nicht Produktivitätsabfall haben und auch eine, sag ich mal, Unternehmertum immer unattraktiver machen und die Bürokratieschrauben immer höher ziehen und dann erwarten zu sagen, hey, warum kann denn der Wohlstand nicht einfach bleiben und die Sozialsysteme so funktionieren? Das ist die große Angst, die ich auch habe, dass man einfach glaubt, nur weil Deutschland Deutschland ist, wird es uns gut gehen. Und das ist halt nicht so.
Ja, da stimme ich voll zu.
Dass wir einer Meinung sind,
auch keine Patentrezepte, Philipp.
Leider nicht, ja, sonst würden wir die direkt vermarkten, Andreas.
Ja, da muss man schon innehalten. Das ist natürlich ein ganz gesamteuropäisches Problem. Und die Amerikaner hatten das in dem Maße nie, weil sie zumindest noch den Finanzfluss über Steuern an die verteilt haben, die unternehmerisch tätig waren. Das ist aber auch allein das Unternehmerbild in Europa hat ja sehr stark gelitten.
Ist so.
Und ja, wir haben ja am 23. Februar eine Wahl, finde ich.
Die ist ja nicht mehr lange, ne? Die und du hast vorhin Podcast gesagt, du willst keine Wahlempfehlung geben. Was ist deine Wahlempfehlung? Traust du dich? Ja, du hast doch bestimmt eine. Also,
meine Wahlempfehlung ist, dass jeder das wählt, was der Energiewende nützt und was dem Standort Deutschland Innovationskraft, Unternehmertum nützt.
Schön zusammengefasst und vielleicht nehmen wir die Zuversicht nochmal mit. Wir gehen nämlich auch so langsam, würde ich sagen, Richtung Ende. Es soll ja knackig bleiben hier bei euch. Wir haben so viel gerissen. Wenn wir diese Zuversicht, die positive Energie mitnehmen, vielleicht eben eine Kombination aus ökologisch, ökonomisch für Deutschland. Was erwartet uns in Europa?
Ob das positiv ausgeht, jetzt die Frage, Andreas.
Sophia, uns erwartet die Realität. Die neue Realität aus China und USA. Und wir müssen aufwachen. Und wenn wir aufwachen, haben wir noch eine Chance. Die Leute müssen sich anstrengen, das sind sie nicht mehr gewohnt. Die Leute müssen aufhören mit irgendwelchen fadenscheinigen Kompromissen und Meinungsbildung muss wieder möglich sein. Und was uns erwartet für die Energiewende ist natürlich ein Siegeszug der Flexibilität und die wird weitergehen und das wird auch gemacht werden. Und das stimmt mich erstmal positiv, wenn gleich das Ganze schneller gehen könnte.
Daran arbeiten wir. Hast du noch?
Ich muss es spoilen. Ne? Also ich bin auf europäischer Ebene nicht so positiv. Ne? Die Fliehkräfte, die wir jetzt haben, du hast es angesprochen, Trump und Musk und Milliardäre auf der einen Seite, die bereit sind, ich hatte es an anderer Stelle einmal erwähnt, gestern bei Bloomberg Nachricht, Telekom kooperiert mit Starlink und Apple. Das heißt, in Deutschland werden Apple-Phones eine Starlink-Verbindung bekommen. Heißt also, was will ich damit sagen? Die Amerikaner werden massiv dafür sorgen und auch politisch pushen, dass wir von den AI-Lösungen, den Kommunikationslösungen und allen anderen Lösungen, von denen wir heute schon abhängig sind, abhängig bleiben. Und deswegen würde ich sagen, ich bin am optimistischsten für die Energiewende, weil die Technologie gut ist und am Ende die Flexibilität auch einfach Sinn macht. Und deswegen, glaube ich, wird sich das durchsetzen. Das sehen wir in Holland gerade. Batterieboom, Flexibilisierung, weil es nicht mehr funktioniert hat. Aber ich kann nicht damit enden zu sagen, dass ich politisch habe ich große Bedenken, dass wir den Rest an Souveränität, den es in Europa gibt, verlieren und aufgeben. Und das ist ultra gefährlich, weil der politische Bonus, der Reward für Politiker, sich dagegen zu stellen, ist viel zu gering. Wer will denn sich heute mit Elon Musk und Trump gleichzeitig anlegen? Wer möchte den Spießrutenlauf erleben? Ja. Und wer möchte dann noch Meloni und Orbán und wahrscheinlich noch Le Pen in Europa gegen sich haben? Das kann sich gar keiner mehr leisten. Und da habe ich echt Schiss vor, weil es ist, ich habe es ja gesagt, wette niemals gegen Elon Musk. Und da bin ich echt bedenklich. Und ich finde auch, wir müssen aufhören, gerade bei den Parteien der Mitte, uns untereinander so kleinlich und dämlich zu streiten, weil der Zug fährt rauschend an uns vorbei und wir müssen unbedingt darüber diskutieren, wie böse jetzt die CDU ist oder wie blöd die Grünen sind. Das ist einfach nur gefährlich. Müssen wir lassen.
Wie kooperieren wir denn, Philipp?
Wir, das ist natürlich noch top secret.
Nur intellektuell?
Intellektuell, akademisch auf jeden Fall, das ja schon seit längerem. Aber wir teasen natürlich hier schon mal an, dass wir was mit euch machen werden. Und willst du was dazu sagen?
Ja, du hast ja mehrfach das Wort bidirektionales Laden erwähnt.
Könnte das sein, eine Möglichkeit. Oder?
Ja. Wir sind ja auch noch langweiliger Hersteller.
Ist so, ne?
Wir haben auch eine Asset-Klasse dort.
Gut, ja.
Und ich bin ja bei Hager Vice President für Energy Management und wir stellen auch eigene Ladestationen her. Könnte ja vielleicht eine Opportunität sein.
Und Energiemanagement macht ihr auch und wir kaufen ziemlich viele Schaltschränke bei Hager.
Auch das noch. In einem deutschen Familienunternehmen.
Ja, auch das machen wir. Und man wird uns auch in Kürze in Baden-Württemberg bei anderen Familienunternehmen sehen und da kommt noch einiges. Und deswegen würde ich sagen, stay tuned. Von meiner Seite, the best is yet to come. Andreas, deswegen müssten wir ein Dreiergespräch draus machen, weil ich konnte einfach nicht kommen, wenn du hier bist.
Ich glaube, Sophia war auch genau die richtige Maßnahme, um uns zur Ordnung zu rufen und nicht abzuschweifen.
Wer uns kennt, weiß das. Wir können ja jetzt noch abschweifen. Nein.
Genau, wir machen Schnitt gleich und dann, es war intellektuell harmonisch, würde ich sagen eigentlich. Mhm. Und trotzdem einfach eben auch prägnant auf den Punkt, dass man nicht immer nur gerade von Optimismus redet, sondern die Dinge auch ehrlich anspricht. Vielen Dank für Tacheles. Andreas, du kriegst trotzdem als Gast hier bei uns in Hamburg das letzte Wort.
Tja, fallen mir nur zwei Dinge ein. Machen ist besser als wollen. Und nur mehr mitspielt, kann gewinnen.
Geile Energie. Einfach machen, lieben wir sowieso.
In diesem Sinne. Dankeschön. Schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Wie hat euch die Folge gefallen mit Andreas Piepenbrink und Philipp Schröder? Ein Experiment, dass wir mal zu dritt im Gespräch sind. Ich habe definitiv viel gelernt zwischen Zuversicht in der Energiewirtschaft, aber auch politische Bedrohung und auch vom Schmerz, Unternehmer in Deutschland zu sein. Und dennoch sind wir am Ende mit dem Einfachmachen rausgegangen. Und wenn ihr noch Lust habt auf mehr von Wissen und diesen Folgen und Schlagabtausch, dann einfach folgen und bei der nächsten Podcast-Folge reinhören.